Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Heute geht es um Lob und Tadel. Wie viel Lob ist gut, wie viel Tadel ist gut? Loben wir zu viel oder tadeln wir zu wenig oder vielleicht doch zu viel? Boah, elementare Fragen. Hallo Sarah.
Hallo Mike. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Danke für die Frage, aber du siehst gut aus.
Das wundert mich wirklich sehr, weil ich habe 2 Nächte nicht geschlafen und bin erkältet, aber du, ich nehme das trotzdem gerne mit. Kein Problem.
Vielleicht. Soll ich dich vielleicht mehr tadeln? Du siehst nicht so gut aus. Was ist los mit dir?
Nee, das war schon gut mit dem Lob. Das
siehst du?
Kann man gerne so weiter verfolgen. Ja, in Köln scheint die Sonne seit jetzt, ich glaube aber Freitag, Samstag, Sonntag. 4 Tage. Ich bin total aus dem Häuschen. Das macht
Guck
was.
Mal.
Vielleicht ist es deswegen. Ich genieße es einfach total, dass es einfach nicht grau und Matschepatsche ist.
Ich auch so langsam, aber auch wirklich nur so langsam, weil es das erste Mal ist, dass mal 2 Stunden am Stück hier die Sonne scheint. Aber du, auch das nehme ich. Wie war dein Hundemoment der Woche?
Mein Hundemoment der Woche war, wir haben am Samstag Tamburica vom Transport aus Rumänien abgeholt. Die alte Hündin, die zu meiner Mutter gezogen ist. Da war ursprünglich der Plan, dass sie erst hier zu mir käme, aber ich habe irgendwie in der letzten Woche gegrübelt und gedacht, nee, dann fahre ich lieber jeden Tag hin und lasse sie gleich da ankommen, weil ich habe es gerade irgendwie ein bisschen satt, Hunde einzugewöhnen und umzugewöhnen und auszugewöhnen. Und ich gedacht habe, nee, gewöhne dich mal lieber direkt an das, wo du auch hin sollst und das, dann fahre ich lieber ein bisschen mehr in der Gegend rum. Und so mache ich das jetzt auch. Ja, und Tamburica ist wie gesagt schon echt alt und also echt alt. Die wird so auf 11 oder 12 geschätzt und ist ja dann bei meiner Mutter angekommen und hat sich da umgeschaut, hat zum ersten Mal in einem Haus gestanden, hat zum ersten Mal in einem eingezäunten kleinen Garten gestanden und hat sich gedacht, ja, läuft, machen wir so. Und was sie noch gemacht hat, und das war mein Hundemoment der Woche, die hat irgendwie sofort kapiert, dass meine Mutter ihr Mensch wird. Die hat sich die ganze Zeit immer wieder an meine Mutter geschmiegt, hat sich da kraulen und streicheln lassen, macht das seitdem auch nonstop. Meine Mutter hat schon wunde Finger. Und das hat total gematcht zwischen den beiden. Und dann hättest du mal das Gesicht von meiner Mutter sehen müssen. Und das war mein Hundemoment der Woche. Ich gesehen habe, wie glücklich die ist und wie gut ihr das tut und wie sie sich gefreut hat über diesen Partner. Und dann ist halt alles genau so, wie man sich das vorgestellt hat.
Ach, Wahnsinn.
Ja, richtig, ist das nicht
richtig
schön?
Gut. Ja, richtig, richtig gut.
Es hat diese alte Hündin ihren Menschen bekommen und der Mensch hat ihr seinen Hund bekommen und irgendwie
matcht das.
Ja, und irgendwie ist das so wunderbar, dass das so, dass so sowas möglich ist.
Kann auch unkompliziert sein, ne?
Mhm.
Manchmal.
Ja, natürlich ist sie jetzt hier und da noch ein bisschen verunsichert und fand auch, dass sie sich erstmal positioniert mit meinen Hunden. Hat die Bonnie mal erstmal 2-mal eine verbraten bekommen. Nach dem Motto, hier komm mir mal nicht zu nah, ich habe gerade irgendwie ein bisschen Stress. Also die ist tough, die Hündin, trotzdem, trotz ihres Alters. Und verbringt jetzt gerade aktuell die letzten 2 Tage überwiegend im Garten meiner Mutter, weil sie es einfach total herrlich findet. Man muss dazu sagen, die kommen ja aus Tulcea, das ist ja ganz, ganz im Osten von Rumänien. Und da liegt meterhoch Schnee. Also die ist jetzt seit Wochen knietief im Schnee gewesen die ganze Zeit. Und für die ist jetzt hier wahrscheinlich einfach so schön, dass es warm und trocken ist. Und dass da hier schon die Blümchen sprießen, das merkt man richtig, wie ihr das gut tut.
Boah, da drücken wir mal fest die Daumen, dass das jetzt auch genauso weitergeht. Fantastisch.
Ja, absolut. Richtig, wie war denn dein Hundemoment der Woche?
Ganz lustig. Also Sonnenschein ist ja halt irgendwie hier Mangelware und alles ist so jetzt in so einem Zwischenlevel. Also auf der einen Seite ist jetzt irgendwie der Schneematsch weg und auf der anderen Seite ist es auch noch nicht ganz trocken und das bedeutet, dass es irgendwie so ein Übergang. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, verdammte Axt, was ist eigentlich los? Irgendwie sauge ich die ganze Zeit und putze die Hunde ab. Und irgendwie überall liegen hier so kleine Lehmklumpen rum. Und ich denke so, alles kontrolliert. Die Pfoten, unter den Pfoten. Kontrolliere den Kater. Nichts. Denke. Gibt es hier irgendwie Erwachsene, die irgendwie Dreck reinbringen? Die ganze Zeit sind so ganz kleine Kügelchen. Und dann liegt irgendwann der Kater auf dem Rücken und macht so diesen hier, die Krallen auseinander. Und ich sehe ganz tief zwischen den einzelnen Ballen ist es schwarz. Und ich denke so, ne, du Drecksack. Ziehen die Dinger auseinander, also diese Ballen auseinander und ziehe original solche Dreckklumpen daraus. Und denke mir so, okay, dieser Kater macht mehr Dreck als Bilbo. Ich war völlig konsterniert, wirklich völlig konsterniert, weil ich wirklich alles kontrolliert habe, weißt du? Und ich hatte schon die Hunde in Verdacht und habe die ganze Zeit gedacht so, sag mal, irgendwie nicht ganz sauber geworden. Ich wäre im Leben nie drauf gekommen, aber da siehst du halt einfach typisch Hundemensch. Keine Ahnung von Katzen, nur dass sie halt irgendwie ganz nice sind. Und viele sowieso. Aber das ist wirklich tricky, weil der am allermeisten, ich meine, der schleppt am allermeisten Dreck von allen.
Ich finde das total erstaunlich, weil ich hätte das jetzt so eingeschätzt, dass eine Katze sich selbst total daran stört, wenn da jetzt zwischen den einzelnen Ballen, Zehenballen irgendwie irgendwelche Klümpchen sind, die vielleicht auch noch trocknen oder am Fell ziehen oder so. Und die sind sich ja auch irgendwie ewig am Waschen. Die haben es ja eigentlich nicht so gerne, vermatscht zu sein oder schmutzig zu sein. Deswegen wundere ich mich gerade total. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass er das selber in Ordnung bringt. Verrückt.
Habe ich auch gedacht, dass der putzt sich auch ausgiebig, aber wenn er reinkommt zum Beispiel, ja, dann ist es eh klar, dann hat er irgendwie, dann wasche ich ihm die Pfoten manchmal so ein bisschen ab oder putze sie einfach nur ab. Aber ich wäre nie auf die Idee, das ist so, geht sehr richtig tief rein, also bei Hunden ja auch, aber da ist irgendwie, da fällt es eher raus. Aber bei Katzen ist es wirklich so, im Fell hängt das dann so drinnen. Vielleicht war der einfach auch platt jetzt mehrere Tage, weil der draußen rumhängt jetzt die ganze Zeit, irgendwie wirklich auch nachts die ganze Zeit. Und mag sein, dass er da einfach noch nicht zugekommen ist. Aber es war wirklich so, ich habe echt gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Also, wenn ihr aber wissen wollt, wo der Dreck herkommt, es sind die Hunde nicht. Wenn ihr noch eine Katze habt, dann ja.
Da habe ich mit meiner Freundin Eva zuletzt noch drüber gelacht, über die Dudellüge. Weil man ja irgendwie, oder viele Hundeleute denken, ich hole mir einen Dudel, weil der macht viel weniger Dreck, weil der verliert ja kein Fell. Und der stinkt nicht so und so weiter. Dass aber der Dudel aufgrund seiner Fellbeschaffenheit halt alles klebt ja an diesen langfälligen Beinen und Pfoten. Also alle, der ganze Matsch, die Schneeklumpen, hier diese kleinen Widerhakenkügelchen, wie heißen die? Weißt du, was ich meine? Diese Tessen, die Kletten. Die bleiben im Fell hängen. Wenn der im Sommer über die Wiesen hüpft und die ganzen Pollen aufsaugt und dann nach Hause geht, in den Allergikerhaushalt und die ganzen Pollen vom Feld halt quasi mit nach Hause bringt, wegen seines Fells, weißt du, wie ich meine? Ja. Haben wir noch gedacht, ach, das ist ja auch, da denkst du nicht weiter drüber nach. Du denkst ja, der Dudel, der ist allergikerfreundlich, der ist nicht so intensiv, was die Pflege und den Schmutz angeht und im unterm Strich wahrscheinlich mehr als jeder andere Hund.
Die Dudellüge.
So haben wir es genannt. Oder ich nenne es so, ja.
Geile Folge wäre das auch mal.
Die Dudellüge.
Oder überhaupt die Retrieverlüge, die Schäferhundlüge.
Guck mal, da bringst du mich jetzt direkt mal auf Ideen.
Ja, guck mal. Lob und Tadel, Sarah. Mhm. Gut, dass ich diesen Podcast mit einer Hundetrainerin mache, denn mir ist aufgefallen, das ist mir bei einem Spaziergang neulich wieder aufgefallen. Da war ein Mann unterwegs, der die ganze Zeit den Hund gemaßregelt hat. Und immer noch nicht zufrieden war. Und immer noch getadelt hat und immer noch mal getadelt hat und immer noch getadelt hat. Und irgendwann, kann ich sagen, ist der Hund einfach weggerannt.
Und hat wahrscheinlich nochmal einen Riesenärger hinterher gekriegt.
Mit Sicherheit auch nochmal da noch einen Einlauf gekriegt. Fand ich schwierig. Da gehst du dann einfach so weiter und denkst so, lalala, mal gucken, was passiert. Und als der Hund weggerannt ist, habe ich irgendwie gedacht, so, das gibt's doch gar nicht. Kluger Hund. Einfach Schnauze voll, so nach dem Motto.
Ciao.
Ciao, kein Bock mehr. Für heute, Dankeschön. Ist aber auch schwierig, oder? Also ich finde es ganz schwierig, sowohl das eine als aber auch das andere. Zu viel Lob für jeden Quatsch, der vielleicht nicht lobenswert ist unbedingt, was auch normal ist. Oder aber auf der anderen Seite dann eben kaputt zu tadeln. Was sind so deine Lieblingsbeispiele von zu viel Lob oder zu viel Tadeln?
Also, das ist auch eigentlich ganz, ganz nah an dem Beispiel, was du eben genannt hast. Ich meine, also ich sag mal so, wenn du stundenlang jemanden tadelst und das zu nichts führt, dann läuft halt gehörig was schief. Was für eine Stimmung herrscht da jetzt? Wie unzufrieden und ungebunden seid ihr? Wie schlecht geht's euch gerade damit? Also das ist so das, was ich jetzt denke, wenn ich das höre. Mhm. Ich bin ein ganz großer Freund von Tadel und Lob in der Erziehung eines Lebewesens. Und ich sage das deswegen so, weil ich beziehe das nicht auf den Hund im Speziellen, sondern auf alle Lebewesen. Aber um den Hund kümmere ich mich halt in diesem Kontext. Und es ist halt so, wenn du jemandem immer wieder schimpfst für etwas und sein Verhalten verändert sich nicht, dann hast du ziemlich wahrscheinlich entweder das falsche Maß an Tadel gewählt oder ist nicht deutlich erklärt. Oder, und das kennen wir ja vielleicht auch aus der Welt der Menschen, wenn einer halt nonstop Ärger kriegt, permanent, die ganze Zeit, dann verliert das auch irgendwann an Bedeutung. Und das ist das, was ich jetzt eben gedacht habe, als du erzählt hast, dass dieser Mensch den Hund halt die ganze Zeit geschimpft und gemaßregelt hat und weiß Gott, was da an dem Hund rumgemacht hat, dass das einfach da unten gar nicht mehr ankommt, weil das einfach ein permanenter Zustand ist. Und das kann man sich ja selber auch abrufen, wenn du es eh nicht richtig machen kannst. Also wenn eh immer alles scheiße ist, dann ist das halt deine Normalität, ne? Mhm. Und das tut mir wirklich richtig doll leid. Also das finde ich super unfair dem Hund gegenüber. Mir tut es leid für den Menschen, der offensichtlich überfordert ist und ich weiß, wie er es anders lösen soll. Ist halt ein super unschönes Bild, was du da jetzt so gezeichnet hast. Ich halte total viel davon, jemandem sehr deutlich Grenzen zu setzen oder auch jemanden zu tadeln, sehr klar. Aber ich muss das halt so machen, dass das maßvoll ist, klar ist und dass auch die Reaktion der Person, die es geht, also des Hundes in dem Fall, mir signalisiert, dass das da angekommen ist. Und ich kann ja nicht einfach nur so weitermachen. Das siehst du ja viel draußen auch, dass Menschen halt so ganz lange Schimpfarien mit so einem Hund haben. Und dann siehst du, wenn du genau hinschaust, auch einen Hund mit einem großen Fragezeichen über dem Kopf. Dem geht's sicher nicht gut, weil die Stimmung mag kein Hund. Aber er weiß halt auch nicht, wie er das Problem lösen soll, weil wahrscheinlich ist das nicht gut erklärt. Am Ende kann man sagen, die Stimmung ist einfach richtig schlecht. Und das führt zu nichts. Das Gleiche gilt ja auch für Lob. Wenn du den ganzen Tag lobst oder den ganzen Tag Leckerchen gibst oder den ganzen Tag streichelst, dann wirst du dann, wenn du es auf einen Punkt brauchst, um etwas zu verstärken, nicht mehr nutzen können. Weil dann hat auch das an Wert verloren. Also das ist halt super wichtig, dass man guckt, welches Hilfsmittel, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, man wie einsetzt. Weil gerade wenn ich jetzt noch im Erzieherischen zu tun habe und wir noch Dinge zu besprechen haben und das dauert in aller Regel ja eine ganz lange Zeit, wo das so ist, dann sollte ich mir meine Instrumente nicht verschleißen. Und dann sollte ich die so einsetzen, dass die halt eine möglichst hohe Wirkung haben. Heißt, am Beispiel des Hundes, wenn ich dem was verbiete, dann werde ich das so machen, dass das am Ende erfolgreich war. Also das Verbot eingehalten wurde, der Hund die Grenze verstanden hat und sie angenommen hat und wir da irgendwie guten Mutes rausgehen. Und das Gleiche, wenn mein Hund was Tolles macht, dann möchte ich den auch so loben können, dass der Hund weiß, das hat sich gelohnt und er will dieses Verhalten vielleicht wieder zeigen. Und die Kooperation als was Positives wahrzunehmen.
Mein Lieblingsbeispiel ist ja eigentlich für sowas immer der Welpe. Weil eigentlich da, wenn man denn sich das leistet und das vielleicht auch total sinnvoll, eine Hundeschule zu besuchen, eine Welpenspielstunde oder wie auch immer man das nennt, da ist eigentlich immer eine ganz gute Balance da. Habe ich jedenfalls beobachtet. Weil Welpen einfach auch immer wieder Angriffsfläche bieten auf der einen Seite für Tadeln und auf der anderen Seite aber auch wieder positive Bestärkung, wenn sie was richtig gemacht haben, im Erlernen der Dinge. Aber irgendwann, wenn der Welpe erzogen ist oder wenn wir denken, die Erziehung ist so abgeschlossen, was sie natürlich irgendwie nie ist, dann kippt das manchmal. Und ich finde gerade bei Welpen, wenn man das jetzt ernst macht, dann ist es eigentlich eine ganz gute Balance, weil du, wie gesagt, nochmal durch die ganzen Alltagsmomente immer wieder auch Lob und Tadel. Das ist natürlich komprimiert, weil so ein Hund ja auch erstmal grundsätzliches lernen muss. Insofern ist es vielleicht einfach prozentual ein bisschen mehr Arbeit als dann irgendwann später. Aber ich finde, wenn man mal so das Leben durch ein Welpenleben gegangen ist oder mit einem Welpenleben, dann hat man eigentlich ganz gute Parameter, oder? Wie siehst du das?
Ich finde die Arbeit mit einem Welpen ganz anders. Also ich arbeite mit einem Welpen eigentlich ganz anders als mit einem jungen Hund oder einem erwachsenen Hund, einfach aufgrund der Konzentration, die da zur Verfügung steht. Mhm. Ich bin bei einem Welpen deutlich toleranter für Fehler. Ich bin deutlich toleranter auch dafür, dass der Welpe einfach viele Dinge tut, die ich jetzt nicht wünsche, die ich nicht gut finde, die ich aber ignoriere, also die ich nicht bewerte und nicht, wo ich mich einfach nicht drauf einlasse, weil ich den ja nicht den ganzen Tag für jeden Mist anquatschen kann. Man muss ja auch irgendwie gucken, wie man Prioritäten setzt. Und in der Welpenzeit, das erlebe ich ja ständig, ich bin überwiegend oder ich fange ja meine Arbeit fast immer bei Familien an, wenn der Welpe kommt. Und das ist die Phase, in der der Hund am allermeisten Probleme macht, weil der wirklich einfach nichts funktioniert, gar nichts. Der pinkelt und kackt ins Haus, der beißt Sachen kaputt, der beißt in die Menschen rein, der will nicht mitkommen, wenn man rausgeht, der will nicht reinkommen aus dem Garten, der will dies nicht, der will jenes nicht, der dreht abends in seiner wilden 5-Minuten-Zeit komplett durch und eskaliert komplett. Also es ist halt wirklich super anstrengend für die Menschen und da sind so viele Dinge dabei, wo man eigentlich als Mensch unzufrieden ist und sich das auch anders vorgestellt hat, dass wenn wir jetzt an all diesen Dingen mit Tadel arbeiten würden, dann würde das für den Hund bedeuten, dass der von morgens bis abends nur Ärger kriegt. Mhm. Wie ausgeglichen, glücklich und zufrieden und mit sich im Reinen kann ein Hund denn sein, wenn er von morgens bis abends Schimpfe kriegt? Für Dinge, die erstens normal sind und die er zweitens noch gar nicht leisten kann. So, deswegen müssen wir halt immer schauen, in welcher Phase oder in welcher Situation befindet sich mein Hund jetzt gerade. Was kann ich ihm abverlangen? Was ist er überhaupt, was ist ihm möglich zu leisten? Und was ist mir auch wirklich wichtig? Und das ist halt auch individuell. Ne? Es gibt Menschen, die sagen, also für mich ist total wichtig, dass ich mit dem an der Leine von A nach B komme, weil der Park ist einfach da und da und die Wohnsituation erlaubt nicht und so weiter. Punkt, Punkt, Punkt. Und das heißt, dann ist vielleicht dieses an der Leine laufen, rausgehen, sich fortbewegen viel wichtiger, als dass der Hund vielleicht im Haus, weiß ich nicht, nicht irgendwie einen Schuh zerkaut, weil das den Menschen vielleicht gerade auch egal ist mit dem zerkauten Schuh. Man kann auch gerade bei Welpen kannst du ja total viel managen. Du kannst ja super viel so um den Hund herum bauen, dass einfach auch nicht allzu viel Möglichkeiten für Fehler von Seiten des Hundes passiert und ihm damit einfach auch viel Ärger ersparen, sodass du dich auf die Dinge konzentrierst, die jetzt zu Beginn einfach wichtig sind. Und anders ist das halt bei einem jungen Hund, der in der Pubertät steckt oder auch bei einem erwachsenen Hund, der das auch möglicherweise schon hinter sich hat und ganz in einer ganz anderen Lebensphase steckt. Und der bringt ein anderes Maß an Lernverhalten mit. Der bringt viel mehr Potenzial für eine längere Lernphase, also mehr Konzentration mit. Der bringt eine innere Ruhe. Der ist dann gar nicht mehr so radadoll auch und nicht mehr so leicht ablenkbar. Das ist ja normal. Das ist ja so, als würde ich einen 40-Jährigen mit einem 3-jährigen Kind vergleichen und sagen, die müssen jetzt auf gleiche Art lernen. Das ist ja totaler Quatsch. Also, dass ein 3-Jähriger nicht genauso konzentriert und ausgiebig etwas lernen kann wie ein 40-Jähriger, leuchtet jedem ein. Und so ist das bei Hunden eben auch. In der Welpenzeit, glaube ich, werden die meisten unfairen Dinge getan dem Hund gegenüber, weil einfach viel zu viel von den Hunden verlangt wird und die Frustration bei den Menschen wahnsinnig hoch ist, weil ganz egal, wie viele Welpenbücher du gelesen hast, am Ende hast du dir das anders vorgestellt und es ist halt echt anstrengend. Und manche Welpen laufen ja total easy. Es gibt ja, also da ist von bis alles drin. Ich hab wirklich so unterschiedliche Welpen kennengelernt. Welche, wo du sagst, der gehört in die Kategorie Piranha. Der zerkaut seinen Menschen von morgens bis abends vom Feinsten richtig schlimm. Wo die Kinder im Haus Angst haben, sich zu bewegen, weil die ratzfatz den Welpen wieder in der Wade hängen haben. Also richtig krass. Mhm. Bis hin zu einem Welpen, dem du einmal au sagst, wenn er zu fest beißt und er das nie wieder tut. Weil der einfach sagt, oh je. Das war jetzt aber wild. Jetzt hat der Mensch Aua gesagt. Jetzt muss ich aber besser aufpassen beim Beißen. Also da ist von bis alles drin. Die Hunde sind ganz unterschiedlich. Und da muss man individuell drauf eingehen. Aber hier ist halt total wichtig, klar zu sein und sich halt auch einfach mal zu fragen, was priorisiere ich jetzt mal bei der Arbeit? Und das Gleiche gilt auch bei jungen Hunden. Man muss immer gucken, man kann nicht alles auf einmal lösen. Und wenn ich jetzt viele Probleme mitbringe und sage, jetzt will ich hier überall mich durchsetzen und den Hund, ich sag mal, disziplinieren, dass er das überall toll hinbekommt, dann bedeutet das schon auch viele Konflikte und viel Tadel. Und dann ist das schnell passiert, dass so ein Hund halt auch innerlich unzufrieden und unleidlich wird. Und das steht der Sache im Weg. Also ein Hund muss sich genau wie ein Mensch auch irgendwo ein bisschen gut fühlen, um gut lernen zu können. Wenn wir jetzt permanent unter Stress stehen und ich eine richtig scheiß Stimmung meinem Hund gegenüber habe, dann ist das eigentlich meine größte Bremse bei der Arbeit mit dem Hund. Mhm.
Mach doch mal ein Beispiel. Was denkst du, oder was würdest du sagen, wie viel Prozent Lob, wie viel Prozent Tadel legst du so an, zum Beispiel auch in der Hundeschule? Ist es so, dass man eher sagt, wir probieren, und deshalb ist die Wahrnehmung vielleicht auch anders, man probiert eher positiv zu motivieren. Also das bedeutet, dass, naja, das Lob oder das positive Verstärken von Handlungen steht im Vordergrund oder sollte sogar vielleicht im Vordergrund stehen.
Also eigentlich ist es ja so, dass das Lob benutze ich ja nur dann, wenn der Hund einen Treffer landet. Mhm. Und auf dem Weg dorthin wird eine Menge getadelt. Also ich glaube sogar, dass, und bei Tadel, das Wort Tadel, was wir jetzt die ganze Zeit nutzen, das ist natürlich auch in der Definition, was bedeutet das? Das kann ja alles und nichts bedeuten. Das heißt einfach negativ Einwirkung, würde ich jetzt mal sagen. Ob das ein Lautwerden ist, ob das ein Begrenzen ist, ob das ein Ausbleiben der Belohnung ist ja wiederum auch eine Strafe. Also du stellst eine Belohnung in Aussicht und derjenige kommt da nicht dran, dann ist das genau genommen auch eine Strafe. Also allein nur das Wegnehmen der Belohnung ist dann auch schon Tadel. Also das nur mal kurz vorweg, wenn wir da jetzt in dem Bereich einmal kurz sprechen, alles das, was nicht ein positiver Verstärker ist, nicht, also und positiv heißt ja eigentlich dazu tun, also was ein lobender Verstärker ist für den Hund, wäre ja dann automatisch letztendlich etwas Negatives. Und da glaube ich, steht das Negative weit über dem Positiven. Weil wir müssen uns an Dinge herantasten. Wenn ich jetzt überlege, wenn ich einem Hund etwas erkläre und er sich daran tastet, dann hört er oft, nein, zurück. Die Phase, in der ich klarstelle und begrenze, ist deutlich intensiver, als wenn der Hund dann den Treffer landet und ich jetzt ins Loben gehe. Was halt oft schief läuft, ist, dass viele Hunde werden für das bloße Süßsein belohnt. Dann entsteht natürlich ein Ungleichgewicht, ne? Dann kann es schon sein, dass der Hund am Tag 90% gelobt wird, weil er nett geguckt hat, weil er da ist. Ja, weil er da ist. Also wie oft hast du das, ne? Dass der Hund einfach so, der wird einfach so gestreichelt, der wird einfach so belohnt mit Leckerchen, der wird einfach so freundlich angesprochen. Das ist ja alles Lob und Verstärker, ohne dass der Hund dafür was tun musste. Und ich sag dir was, ist auch total okay. Ne? Wenn alles fein ist, ist das total okay. Wenn ich aber jetzt gerade zum Beispiel Diskussionen mit einem Hund habe und ein Hund vielleicht Grenzen testet und wir, zum Beispiel Bonnie ist jetzt so jemand. Mit Bonnie habe ich im Moment echt viel zu klären. Und das heißt, ich versuche das schon ein bisschen im Blick zu behalten, dass sie nicht die ganze Zeit zu Hause, und sie ist da sehr beharrlich, Streicheleinheiten bekommt, für nichts tun, irgendwelche Leckerchen kriegt, oder die Kinder den ganzen Tag den Hund streicheln und also dem alles Gute schon zu Hause hier schenken. Und wenn ich dann rausgehe und sage, ja, übrigens haust du jetzt nicht ab. Und übrigens möchte ich, dass du meine Freifolge auch berücksichtigt. Und wenn ich dich rufe, dann hast du zu kommen und. Und dein Hund macht das toll und ich will jetzt da draußen dem jetzt einen positiven Verstärker, also ich will den jetzt loben und belohnen, dann wird das in der Wertigkeit nicht denselben Effekt haben, wie wenn die das nicht zu Hause die ganze Zeit nonstop bekommt.
Mhm.
Da muss man so ein bisschen strategisch mit umgehen. Ein Hund, der zu Hause am Tag Leberwurstbrot und Putenbrust kriegt, der wird doch da draußen drauf pfeifen, wenn er gerade einen Kanickel herjagen kann oder zum Artgenossen hinrennen kann oder im Mäuseloch versinkt und du da hinten dir da die Kehle wundschreist mit deiner Leberwurst in der Hand und der sagt, ja, hole ich mir später zu Hause. Machen wir jetzt mal hier mein Buddeln fertig. Oder ich gehe jetzt mal erst gucken, was mein Kumpel da hinten macht. da gehen mir dann schnell die Mittel aus. Und deswegen versuche ich schon, ein bisschen strategisch zu wählen, wie setze ich das ein? Und habe ich einen Hund wie jetzt eine Ronja, die seit sehr langer Zeit hier ist und die mir einfach keine Probleme macht, mit der ich fein bin, die kann von mir aus den ganzen Tag von mir gestreichelt werden. Das stört mich nicht. Das macht mir draußen nichts, weil ich gerade draußen gar nicht groß was mit ihr zu besprechen habe. Und wenn ich draußen die Stimme erhebe und sage, hey, komm mal hier hin, und sie kommt, dann ist doch alles gut. Dann brauche ich ja jetzt nicht hier zu Hause irgendwie verkopft, keine Wurst und kein Streicheln, sondern dann geht's halt, das ist das, worauf ich hinaus will. Ne? Also wir müssen alle mal so ein bisschen überlegen, aus welchem Grund sollte der Hund dies oder jenes tun. Und solange ein Hund noch nicht wirklich weiß, mit wem er es da zu tun hat und sich für eine Kooperation entscheidet und wir alles besprochen haben und wir miteinander fein sind und es gut läuft und funktioniert, solange muss ich mir halt Gedanken machen, wie viel wovon ich wann wie einsetze. Und ich bin sehr scharf darauf, möglichst wenig tun zu müssen. Ich möchte auch nicht großartig auf den Hund einwirken mit irgendwelchen Strafen. Das will ich auch nicht. Und deswegen versaue ich mir auch mein Lob nicht, weil ich kann sehr viel mehr mit guten Verstärkern arbeiten, wie Körperkontakt, Stimme, positiv, Streicheln, Leckerchen, wenn ich mir das nicht verbrate.
Mhm. Ja, also bin ich total, total bei dir. Ich bin ein großer Freund davon, wirklich gezielt Dinge zu tun, gezielt zu loben und gezielt zu tadeln, immer eng verknüpft mit etwas, was ich von einem Hund möchte. Und wenn ein Hund zu mir kommt zum Beispiel, das ist ja irgendwie Klassiker, sitzt auf dem Sofa, ein Hund kommt und will sich streichen lassen, dann ist er oftmals so das Ding, ach, was ein Feiner, super, dass du kommst, komm mal her und so weiter, wie toll. Das ist zum Beispiel bei mir etwas, was ich gar nicht mache, sondern der Hund kommt, er möchte gestreichelt werden, er kriegt seine Streichelhalle halten oder er kriegt sie auch nicht. Aber das sind so, weißt du, das ist so ein Beispiel. Er hat ja nichts dafür getan. Er hat nichts dafür getan, er möchte gestreichelt werden, Punkt. So. Klassiker, Lieblingsbeispiel von mir ist eigentlich, wo es dann missverständlich wird, fand ich wirklich, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Klassiker, du machst die Tür auf und ein Hund fliegt dir in die Arme. Und du sagst, oh, hallo, ja, toll, das ist, ich bin zurück und wie schön und hallo. Und der Hund flippt für dich aus und schmeißt dich nochmal die Treppe runter. Ich zitiere dich. Ja, ist doch gut. Dann lass dich weiter anpöbeln und belohne deinen Hund noch dafür. Denn der mich in dem Moment einfach so sagt, so, ey, wo warst du? Spinnst du eigentlich? Was ist eigentlich los mit dir? So, komm mal früher zurück. Und du sagst, ja, du hast recht. Toll, danke, dass du mich maßregelst. So, das ist jetzt natürlich nochmal so ein Missverständnis, ne? Also das ist so ein erzieherisches Missverständnis. Aber auch die sind ja eingepreist in Lob. Oder teilweise auch in Tadel.
Und das passiert halt laufend, versehentlich. Und man denkt nicht groß drüber nach. Also das Beispiel, was du gerade genannt hast, ist ja auch so der Klassiker. Ganz egal, wie das motiviert ist von dem Hund, ob der mich jetzt anpöbelt, sich freut, einfach nur nervös ist oder sonstiges. Das Verhalten, was er zeigt, wenn ich da jetzt freundlich mit ihm spreche und auf den Boden werfe und ihn durchkraule, weil ich mich auch so freue, zu Hause zu sein, dann habe ich das halt verstärkt, Punkt, Ende, aus. Und dann brauche ich nicht nachher sagen, ja, der springt alle Leute immer an und wenn immer jemand zu mir nach Hause kommt, dann kratzt er den Kindern die Beine kaputt. Naja, gut, du hast ihm das ja so beigebracht, also bitte. Da kann jetzt der Hund auch nichts dafür. Das ist ja auch unfair, dann zu sagen, ja, jetzt will ich das irgendwie doch nicht, aber jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, verstärke ich das, wo ich kann. Und das Gleiche gilt auch fürs Betteln am Tisch.
Gerade, ich wollte es gerade sagen, ja.
So ein
ja.
Ganz, ganz klassisches Ding. Jedes Mal, wenn der Hund die Wurst doch kriegt, habe ich das verstärkt. Und jedes Mal wird er noch beharrlicher und noch geduldiger. Das muss uns schon einleuchten. Also der Hund hat ja auch Zeit. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ist ja nicht so, als hat er viele andere Jobs zu tun. Und Betteln ist etwas, da sind die oft sehr, sehr geduldig und ausdauernd. Und wenn es sich an irgendeinem Punkt irgendwann vielleicht doch auch lohnt, dann ziehen die durch, wenn denen das wichtig ist. Und das gilt halt für alles. Das gilt eben einfach für alles. Das Betteln am Tisch ist ein sehr einfaches Beispiel, aber das kannst du jetzt eigentlich auf alles andere überstülpen. Das gilt auch für das Ziehen an der Leine, das gilt für das Pöbeln an der Leine, das gilt für das Abhauen, das gilt für das andere Hunde doof anmachen, Anspringen von Menschen, Dinge kaputt machen oder. Du kannst das jetzt halt auf alles drüber packen, wenn sich das für den Hund in irgendeiner Art und Weise lohnt und er keinen Grund hat, das zu lassen, weil vielleicht irgendwie einfach die Konsequenz unangenehm ist. Und da sind wir ja beim Punkt Tadel, dass also wenn mein Verhalten eine Konsequenz mit sich zieht, die mir unangenehm ist, dann fange ich halt erst an, drüber nachzudenken, ob ich mein Verhalten mal ändern soll. Und deswegen wirst du in der Hundeerziehung nicht gut weiterkommen, wenn du das nicht machst. Es ist halt eine super schöne Vorstellung, Hunde nur mit Leckerchen zu erziehen. Ich wünschte, es wäre so. Es wäre toll, wäre wirklich super, wenn ich nur mit netten Worten und Wurst die Hunde durch diese ganzen Phasen durchbringen könnte. Aber die Realität zeigt, dass das halt nicht funktioniert. Es ist auf jeden Fall ein Gut, also das, du kommst nicht drum herum, das zu machen, aber du kommst auch nicht darum herum, klare Grenzen zu setzen und Verbote auszusprechen und durchzusetzen. Ja. Wir müssen in beide Richtungen arbeiten. Das ist auch fair, das ist auch total schön und das macht dann auch Spaß. Und ich liebe das, die Hunde zu belohnen und zu loben. Und ich liebe das, wenn es gut funktioniert und wir eine tolle Zeit haben und ich so gut wie gar nicht begrenzen musste, sondern eigentlich die ganze Zeit Spaß hatte mit dem Hund, dann ist das auch mir am liebsten. Aber auf dem Weg dahin werden wir sicherlich das eine oder andere diskutieren müssen. Und es ist nicht schlimm. Das ist halt so, viele Menschen tun sich so schwer damit, Hunde zu begrenzen oder auch, ich sag mal, zu bestrafen, einzuschränken. Ich verstehe das auch, weil es ist halt dein aller bester Buddy und du liebst den so. Und das, und man fühlt sich oft auch irgendwie schlecht, weil der Hund ist ja irgendwie nur bei mir, weil ich das so will. Und jetzt verlange ich diese Dinge von dem Hund und eigentlich ist das ja gar nicht natürlich. Und eigentlich wäre ja alles anders, wenn der Hund nicht bei mir wäre. Und es will der das überhaupt alles, was ich dem hier aufs Auge drücke? Diese Fragen, die kann ich schon alle nachvollziehen. Aber dem Hund ist nicht damit geholfen, dass ich Angst davor habe, ihn zu führen. Weil damit lasse ich den Hund im Regen stehen. Ein Hund, der nicht weiß, was los ist und wie es richtig geht, das wird ein nervöser Kollege. Das wird jemand, der unsicher ist, weil er nicht wirklich weiß, was darf ich nicht, kommt das gut an oder nicht, oder mal ja und mal nein. Und je nachdem, wie die Laune ist, an dem einen Tag kann mein Mensch das besser verpacken, an dem anderen Tag platzt ihm der Kragen. Außerdem ist es halt so, dass viele Hunde, wenn sie nicht klar geführt werden, sich so unsicher fühlen, dass sie dann irgendwann entscheiden, selber Entscheidungen zu treffen und führen zu müssen. Das funktioniert natürlich so gar nicht in unserem Alltag und in unserem Leben. Und dann ist der Hund also auch in einer Position, Dinge bestimmen zu wollen, die er gar nicht bestimmen kann. Und schon wieder hat der Hund Stress. Also ich helfe meinem Tier ja einfach nicht damit, zu sagen, ich mache jetzt hier einen auf laissez-faire. Mhm. Wir müssen diese Sachen klären. Und wir müssen auch sagen, Freund, wenn du das machst, dann wird das für dich unbequem. Also seh zu, dass du das lässt. Und wenn du cool mitmachst, dann wird das für dich eine sehr angenehme Sache. Also entscheide dich für den richtigen Weg.
Das ist der Punkt, ja.
Ja, und dabei bleiben wir ruhig und dabei bleiben wir klar und fair. Weil, ne, ich find's nicht fair, wenn einer einen ganzen Spaziergang lang auf den Hund einnölt, wie du das eben beschrieben hast. Das ist nicht schön. Offensichtlich hat er ja gar nicht verstanden, was los ist. Und das wird ja scheinbar gar nicht ausdiskutiert, sondern es wird einfach die ganze Zeit, ich habe zuletzt was gesehen, Mike, ich bin hupend durch Löwenich gefahren.
Ja, oh, warst das.
Ja, das war ich. Ich habe meine Tochter weggebracht und ich fahre eine Straße lang und sehe eine Frau mit ihrem Hund, die begegnet einem anderen Menschen mit Hund. Und der Hund der Frau macht ein Riesending da an der Leine. Und du siehst, wie der Frau richtig der Kragen platzt. Und sie die, das war hier so ein Jack Russell-Größe, der Hund. Keine Ahnung, was das für eine Rasse war. Und hält den hoch und stranguliert den am Halsband. Und der hing da richtig lange drin. Und ich bin eskaliert. Ich habe da in meinem Auto gehupt und gehupt und gehupt. Und die hat so richtig gerockt an dem Hund. Also Die hat den, das war so gewalttätig. Das war so gewalttätig. Und der Hund, der riss die Augen auf, hatte die Pfoten in alle Richtungen. Der wusste überhaupt nicht, was los ist. Oh, die war so am Abgehen. Und ich habe das Fenster runter und habe gesagt, das ist doch, was machst du? Hör das auf. Und dann, geht sie nichts an und so weiter. Und habe ich gesagt, ja, aber das geht halt nicht. So machen wir das doch nicht. Das ist so gewalttätig. Also das ist für mich so völlig, das ist so eskaliert. Das ist so, die hat das nicht besprochen mit dem Hund. Der hatte ja, ist ja nicht so, als hätte der aus Einsicht nicht mehr weitergebellt, sondern er hat nicht mehr weitergebellt, weil ihm die Luft dafür gefehlt hat, weil er ja stranguliert wurde. Mhm. Also was hat dieses Tier jetzt in dem Moment tatsächlich gelernt oder entschieden? Gar nichts.
Ja, nix, ja.
Das ist doch scheiße, sowas. Also ich verstehe ja, dass dich das wütend macht, okay, ne, aber so wirst du den Hund nicht weiterbringen, indem du ihn einfach strangulierst. Das ist doch, also, das sind so Sachen.
Kenne ich aber auch. Also ich hatte die Situation so oft, weil nicht allzu weit weg wohnt eine Frau mit einem Schäferhund. Und egal, wann du da, wenn die mit dem unterwegs ist an der Leine. Und du fährst nur mit dem Auto vorbei. Also wir reden nicht davon, dass du mit dem Hund da vorbeigehst, sondern mit dem Auto vorbei. Eskaliert dieser Schäferhund derart, dass die entweder alleine oder zu zweit mit ihrem Mann diesen Schäferhund am Geschirr an der Leine festhalten müssen. Wenn der nur an der Leine ist, dreht er sich im Kreis und reißt immer wieder auch nach vorne. Wenn der sich losreißt, beißt er das Blech kaputt. Mhm. Und ich will nicht wissen, was passiert, wenn ein Kind mit einem Hund aneinander entlang läuft. Das ist eine Qualität Und der Hund wird halt nur gerissen, ne? Also da wird nur gerissen und gezerrt und keine Ahnung. Und das schaukelt sich dann hoch, wenn du langsam vorbeifährst und schnell vorbeifährst. Am besten Gas geben und vorbeifahren. So irre ist das. Bin ich bei dir. Das sind so Sachen, da aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber da denkst du dir so, boah.
Ja, aber irgendwo auch nicht, ne? Weil das ist ja, wenn du es dir genau anschaust, ist das ja eine unheimlich starke Einwirkung auf den Hund. Ist ja eine, also wenn wir jetzt im Bereich negative Einwirkung, Strafe sind, also ich finde das absolut krass, einen Hund zu strangulieren oder also vor allem nicht nur strangulieren, sondern dann noch die Leine so mit dem hängenden Hund noch so zu ruckeln. Also ich finde das ist so, finde ich so heftig. Ich finde das so stark als Einwirkung. Und das vor allem mit dem Wissen, dass das nicht notwendig ist. Also du müsstest halt viel, viel weniger, wäre nur nötig, um es wirklich gut zu erklären. Also das braucht es nicht, es braucht nicht heftig sein. Das ist ja ein totaler Kontrollverlust. Da blutet mir das Herz, weil und ich bin überhaupt nicht zimperlich. Ne? Wenn ein Hund sich nicht benimmt, dann kann ich auch echt deutlich werden. Aber mein Ziel ist doch dann immer, dass der Hund da was mitnimmt und lernt. Und das muss so ein Maß haben, dass ich weiß, das war dem jetzt auch unbequem, das Gespräch, was wir da geführt haben. Es hängt ja total vom Hund ab, was das für ein Gespräch ist. Ob das jetzt eine körperliche Einwirkung war, wie zum Beispiel mal in die Seite zu pieksen, was ich durchaus auch machen würde. Jemanden mal einfach so mit den Fingerspitzen einmal so anzuzwitschen und zu sagen, hallo, bist du noch gerade hier ansprechbar? Oder jemanden zurückzudrängen, körperlich einzuschränken, das ist ja auch eine Einwirkung. Keine Frage, kannst du gerne machen, solche Einwirkungen, aber nicht den Hund da halb zu ersticken und da so massiv, das ist ja, steht ja in keinem Verhältnis.
Ja, also.
Und dann hat der Hund dann auch nicht mal begriffen, worum es geht. Du hast mir ja nichts erklärt, du bist nur einfach total ausgerastet. Das hat ja keinen, also nee.
Ja gut, da geht es ja darum, dass der Hund dann oftmals auch Blitzableiter ist. Ne? Also es ist ja oftmals einfach auch so, dass leider auch Menschen mit einem geringen Nervenkostüm dann auch dazu neigen, dann alles zu viel ist. Hat man auch mal eine schöne Folge drüber gemacht, wenn alles zu viel ist, dass dann auch ganz oft leider die Hunde drunter leiden. Und dann sind wir weit weg von Lob und Tadel, von einem idealer Balance zwischen Lob und Tadel sind wir weit weg von. Mhm. Aber da bin ich bei dir, das ist schlimm und es passiert jeden Tag und die Gewalteinwirkung auf Hunde passiert jeden Tag. Also ich finde es...
Es ist ja Gewalt, finde ich, wird es halt spätestens dann, wenn derjenige gar nicht weiß, warum das alles passiert und wie er da aus der Nummer auch rauskommt. Ich finde das halt, und da ist es ja auch, da muss das noch nicht mal so heftig sein wie das Beispiel von vorhin, auch wenn ich jetzt jemanden stresse, einfach durch meine Körpersprache. Du kannst ja einen Hund, kannst ja auch unheimlich unter Druck setzen, körpersprachlich. Und das ist, finde ich, auch eine sehr starke Einwirkung. Oder kann es sein, je nachdem, wer da vor dir steht, ne? Und dann hast du den Hund zwar nicht angefasst, aber das ist ja wie ein Psychoterror dann. Und es wird dann gewalttätig, wenn der Hund nicht weiß, warum das passiert und was er dagegen tun kann. Ich gehe mal kurz noch ein letztes Beispiel dazu. Nehmen wir Abby. Abby ist höchst sensibel. Die ist nicht super sensibel, die ist einfach höchst sensibel. Die hat die feinsten Antennen, die mir je untergekommen sind. Die hat ein Riesenproblem mit Menschen. Die hat ein Riesenproblem mit dies und jenem. So, jetzt will ich gerade, weil die mir tierisch auf den Zeiger geht mit ihrem Gezieher an der Leine, habe ich mir jetzt vorgenommen, du scheinst ja länger zu bleiben, jetzt machen wir hier Leinenführung. Wir sind auch jetzt in einem Verhältnis zueinander, wo sie das verpacken kann. Und ich brauche bei Abby nur meine Hand quasi in ihre Richtung, eine flache Hand, meine aufgehaltene Hand, langsam in ihre Richtung bewegen. Es ist wie so ein, als würde ich sie wie mit so einem zwei umgedrehte Magneten sie so zurückschieben. Da braucht es nur diese offene Hand. Das ist für sie eine Einwirkung. Also wir laufen geradeaus, sie überholt mich, meine Hand geht langsam vor sie und sie geht zurück und sagt, alles klar, verstanden. Nur das braucht's. Jetzt stell dir vor, ich würde richtig heftig werden, ausrasten, Körpersprache, bam, 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 die würde zusammenbrechen. Du kannst diesen Hund innerhalb von Sekunden emotional komplett zerstören. Mhm. Und das ist, worauf ich hinaus will. Worauf ich hinaus will, ist, man muss das Maß im Auge behalten und man muss sich sicher sein, dass der Hund versteht, worum es geht. Und wenn ich körpersprachlich einwirke auf Abby, muss ich mir sehr sicher sein, dass sie versteht, worum es geht, damit sie das selber steuern kann. Und sie lernt super schnell. Also jetzt wirklich am Beispiel Abby, das haben wir 1, 2, 3 Spaziergänge lang geübt. Die läuft jetzt super an der Leine, weil die halt verstanden hat, okay, wenn ich vorlaufe, dann werde ich begrenzt, körpersprachlich begrenzt. Das ist mir unangenehm, das mag ich nicht. Also bleibe ich zurück. Ich habe ihr keine Leckerchen gegeben fürs Gutlaufen. Das kann ich nicht mit 4 Hunden an der Leine. Da gab es nur Stimmenlob. Also heißt, wenn sie es gut gemacht hat, habe ich gesagt, prima Abby, ja, so ist es gut, fein. Läuft sie vor, kommt meine Hand als Einwirkung. Das versteht ein Hund. Der Hund versteht, wenn ich es so mache, passiert das ist und das ist mir unangenehm. Und wenn ich es so mache, passiert das und das ist mir angenehm. Also klar, wie Topf schlagen. Ich bleibe einfach mal da, wo es gut ist. Und ich habe ja gar keinen Bock auf den Konflikt.
Ja. Puh, da war viel drin. Mein lieber Freund, Lob und Tadel. Hätte ich nicht gedacht, dass wir tatsächlich wirklich diese ganzen Facetten damit reinkriegen. Aber danke dir sehr für erste Anhaltspunkte oder beziehungsweise schon auch sehr in der Tiefe. Ich werde jetzt mal gleich eine Runde üben gehen. Mhm. Mit ein paar Leckerlis. Kleinen Leckerlis, die ich extra besorgt habe. Sie sparsam einsetzen. Und ja, danke dir sehr für diese Folge und freue mich schon sehr auf nächste Woche mit einem ganz frischen neuen Thema.
Da freue ich mich auch drauf. Dir jetzt noch eine schöne Woche, Mike.
Dir auch.
Tschüss.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.